Du gehörst ja zur Bundesregierung. Dann muss ich mich fragen, tut ihr wirklich alles, was geht? Oder müsste da nicht die Regierung jetzt mal richtig auf den Tisch hauen und sagen, Schluss jetzt, es reicht?
Ja, es werden häufig wieder einfache Antworten gesucht. Und das sind Herausforderungen, die schwierig sind, ne, weil es eben die einfachen Antworten nicht gibt. Beim Thema Fischerei ist das ein gutes Beispiel. Natürlich, wenn man als Naturschützer auf das Thema Fischerei schaut, dann sagt man sich natürlich, klar, keine Fischerei. Wenn man allerdings ein Krabbenfischer in Husum ist, schaut man natürlich ganz anders auf diese Probleme. Und Politik muss hier natürlich vermitteln, muss das zusammenbringen.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. In dieser Folge treffe ich Sebastian Unger, Meeresbeauftragter der Bundesregierung. Er verhandelt im Namen Deutschlands bei meerespolitischen Verhandlungen und vertritt die Standpunkte der deutschen Regierung. Er ist neben diesem repräsentativen Posten tatsächlich auch der Leiter der Unterabteilung des Umweltministeriums, in dem es sich um die Meere dreht. Also, sobald sich die Regierung mit den Meeren beschäftigt, kommt man an ihm nicht vorbei. Das ist für mich natürlich eine total spannende Person und ich habe mich mit ihm über die Meere unterhalten, auch über den Meeresschutz und mir da einige Problemzonen der Meere angeschaut. Zum Beispiel die Tiefsee, aber auch die deutschen Meeresschutzgebiete, die zwar recht großflächig vorhanden sind, aber in denen es nicht immer so sehr nach Meeresschutz aussieht. Er hat natürlich eine total spannende Position und deswegen werden wir auch lange darüber sprechen, wie sehr die Regierung sich für den Meeresschutz eingesetzt hat, was gut gelaufen ist, welche Problemfelder noch offen sind und so weiter und so fort. Aber mich hat auch Sebastian selbst interessiert und vor allem auch, wo er herkommt, welche Überzeugungen er mitbringt, welch ein Mensch diesen Posten eigentlich innehat. Und deswegen werdet ihr feststellen, in den ersten 15 Minuten des Interviews sprechen wir wenig über die politische Arbeit, vielmehr über Sebastians Background. Natürlich hat dieses Gespräch nicht denselben Spannungsbogen, wie wenn Abenteurer von ihren Expeditionen berichten. Aber für mich persönlich war es dennoch eine auf ganz andere Art und Weise extrem spannendes Gespräch, denn mir ist aufgefallen, vieles von dem, was Sebastian berichtet hat, passiert für mich total im Hintergrund und ich kriege da gar nicht so viel von mit. Und dabei sind das dann doch politisch die größten Hebel, die wir überhaupt haben. Und dementsprechend fand ich dieses Gespräch sehr, sehr wertvoll. Und am Ende hatte ich auch das Gefühl, nicht nur mit dem Meeresbeauftragten zu sprechen, sondern mit Sebastian Unger auch ganz persönlich. Ich bin gespannt, ob ihr das auch so seht. Zur politischen Einordnung, Sebastian gehört der Partei Die Grünen an. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Gespräch mit Sebastian Unger. Hallo Sebastian.
Hallo Christian.
Ich freue mich, bei dir zu sein und das ist wirklich ein eher ungewöhnlicher Ort, um einen Helden der Meere Podcast aufzuzeichnen. Wir sitzen hier nämlich ganz offensichtlich in einem Bürogebäude, in dem Fall ein Ministerium.
Wir sitzen hier im Bundesumweltministerium mit Blick auf den Potsdamer Platz, also mitten im Herzen von Berlin, richtig weit von der Küste weg, aber doch irgendwie mittendrin.
Das stimmt. Und der Charme eines Bürogebäudes ist halt einfach Bürogebäude. Und oftmals, wenn ich Helden der Meere treffe, dann versucht man natürlich irgendwie so das maritime Flair mit reinzubringen. Das gelingt ganz häufig nicht, wenn wir dann in irgendwelchen Hotelzimmern sitzen. Aber einen Helden der Meere an seiner Wirkungsstätte zu treffen, und das ist das Bürogebäude, das ist doch was ganz Besonderes. Und deswegen glaube ich, das wird auch eine besondere Folge. Und dennoch bist du natürlich eine Person, die nicht nur im Büro sitzt, sondern auch ganz, ganz viel an den Meeren erlebt und auch schon erlebt hat. Und dementsprechend bin ich jetzt sehr gespannt auf einen besonderen Moment am Meer.
Meeresrauschen.
Wie sieht denn für dich so ein perfekter Tag am Meer aus?
Perfekter Tag am Meer kann ganz unterschiedlich aussehen, aber auf jeden Fall eine Variante ist, dass ich ein ganz tolles Naturerlebnis habe, zum Beispiel im Wattenmeer, kurz vor Hochwasser am Wattenmeer stehe, tausende von Zugvögeln aufsteigen und man dieses schöne Rauschen der Flügel hört und man einfach begeistert ist von der Natur, die sich einem bietet, einer wenig beeinflussten, wirklich natürlichen Meeresumwelt. Das ist einfach ein ganz tolles Gefühl. Es kann aber auch am Strand sein, einfach mit den Kindern im Sand spielen, ins Wasser springen, schnorcheln gehen, auf dem Meer sich bewegen, segeln. Das ist das wirklich Beeindruckende, Tolle am Meer. Es gibt so viele schöne Möglichkeiten, einen fantastischen Tag am Meer zu verbringen.
Wann war das bei dir das letzte Mal, dass du ganz unbeschwert so einen Moment am Meer genießen konntest?
Eigentlich unbeschwert ist es, ich will nicht sagen immer, aber sehr, sehr häufig am Meer. Einen ganz, ganz tollen Tag hatte ich zuletzt, als ich mit unserer Ministerin und vielen Journalisten, Bundestagsabgeordneten auf der Lübecker Bucht unterwegs gewesen bin mit einem Schiff der Bundespolizei und wir die ersten Aktivitäten beim Bergen von versenkter Munition in der Ostsee miterlebt haben. Das war wirklich beeindruckend. Was ganz schön war am Rande, während wir über den schlechten Zustand der Ostsee sprangen, der in der Lübecker Bucht häufig gesichtete Delfin Delle über die Meere. Das war irgendwie ein ganz tolles Zusammenkommen. Einerseits waren wir sehr besorgt, auf der anderen Seite hat man natürlich auch gesehen, dass in der Lübecker Bucht doch noch tolle Natur erlebbar ist.
Das heißt, selbst wenn du so beruflich unterwegs bist, wie das ja offensichtlich der Fall war, in einer repräsentativen Funktion, viel Presse, viel offizielles Programm, kannst du eine Unbeschwertheit erleben?
Auf jeden Fall. Natürlich weiß man, ich bin Naturwissenschaftler, ich bin Biologe, Meeresforscher von meiner Ausbildung her. Da weiß ich natürlich um den schlechten Zustand der Meere. Und wenn man sich damit beruflich beschäftigt, ist man natürlich sehr häufig besorgt, weiß, dass wir ganz, ganz dringend sehr, sehr viel mehr machen müssen, als wir tun. Und gleichzeitig, das ist das Tolle, wenn man am Meer ist. Man kann diese Sorgen auch sehr schnell vergessen. Man ist begeistert. Es gibt wirklich ganz viel tolle Natur, die wir noch erleben können, die wir noch erleben dürfen. Und das muss man sich auch mal wieder einfach auch vornehmen, in den Vordergrund stellen, bei all dem Grund zur Sorge. Es ist einfach richtig klasse, richtig toll am Meer und auf dem Meer zu sein.
Dann springen wir doch mal in das Abenteuer Ozean.
Abenteuer Ozean.
Mich würde auch interessieren, wie du ganz persönlich mit dem Meer verbunden bist. Du bist in Bremen aufgewachsen, also in der Nähe von Bremen. Und da spielt das Meer dann, glaube ich, doch schon eine Rolle. Was ist für dich so eine typische Kindheitserinnerung, die mit dem Meer verbunden ist?
Ja, es ist tatsächlich so dieses im Watt sein. Das fand ich unglaublich toll. Viele Leute kommen ja an die Nordsee und denken sich, oh, ich will baden gehen, komme über den Deich und dann ist das Wasser weg. Aber ich fand das schon immer toll. Bei uns, aber auch im Urlaub in Frankreich, in der Normandie, wo man eben auch diese sehr, sehr weiten Wattgebiete hat, wo man zwischen den Miesmuschelbänken spazieren kann, Muscheln sammeln, die man dann zu Hause kocht und essen kann. Das hat mich als Kind schon wahnsinnig fasziniert.
Ja, da muss ich direkt an eine Folge denken, die ich mit Heike Vesper aufgenommen hat, die beim WWF arbeitet und den deutschen WWF leitet, muss man dazu sagen, die auch ein großer Fan vom Wattenmeer ist und ist ja ein Weltkulturerbe auch, das deutsche Wattenmeer. Und dann kam da eine Forschungsdelegation aus Thailand, glaube ich, oder Indonesien und haben gedacht, boah, jetzt gucken wir uns mal das deutsche Weltnaturerbe an am Meer. Und dann standen die da am Wattenmeer und haben sich alle angeguckt an so einem grauen Tag. Das soll das jetzt sein? Und deswegen ist es schön, immer wieder zu hören, wie groß auch die Begeisterung dafür sein kann.
Ja, es gibt diese Momente, wo es einfach grau ist, aber es gibt eben auch diese Momente, wo man ja einfach diese wahnsinnige Mischung hat von auch im Sommer ganz friedlicher, lieblicher Natur bis hin dann zu im Herbst. Die kräftigen Stürme, landunter, Halligen stehen unter Wasser, also wirklich diese Gewalten der Natur kann man dort erleben, wenn man man kann auf geführten Wanderungen auf sogenannte Außensände gehen. Das sind also diese großen Sandbänke, die jenseits der äußeren Inselketten liegen. Da hat man schon ein Gefühl von Wildnis, wie man es sonst in Deutschland eigentlich kaum noch erleben kann in der Natur, in den Naturräumen an Land, wo man immer sehr schnell an irgendeine Straße kommt, an landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen, an Forsten. Das ist da draußen wirklich noch anders und das ist ganz, ganz toll, finde ich.
Du hattest dann ja auch wirklich Zeit genug, das Wattenmeer in all seiner Pracht zu erleben während deines Zivildienst. Da hast du auf einer Nordsee-Hallig gearbeitet, eine Schutzstation im Wattenmeer. Welche Hallig war das?
Ja, das ist richtig. Das war also die Hallig Langeness. Wir haben damals schon immer als Zivis gesagt, das ist die größte und wohl auch schönste Hallig der Welt. Wir waren dort als Zivildienstleistende 15 Monate damals noch. zu dritt auf dieser Schutzstation Wattenmeer auf der Peterswarfe auf Langeness, haben dort ein altes Halligbauernhaus als Umwelt- und Naturbildungszentrum betrieben, haben dort mit Schulklassen, mit Unigruppen Seminare durchgeführt zur Wattenmeer-Natur, haben Führungen gemacht und ja, das war ganz, ganz toll und gleichzeitig auch immer diese extreme Natur erlebt. Wir haben viel eben auch naturkundliche Erfassungen gemacht, Vogelzählung, Wattkartierung. Die Mischung war wirklich ganz toll.
Und was ich daran besonders beeindruckend fand, als du mir zum ersten Mal davon erzählt hast, war die Organisation eurer Arbeit dort. Ihr wart da zu dritt, da war jetzt nicht irgendein Chef mit dabei, der das Ganze angeleitet hat, sondern für 15 Monate zu dritt auf so einer kleinen Hallig, natürlich immer wieder Besuch, um den ihr euch dann gekümmert habt, aber ich glaube auch sehr viel Zeit mit ganz wenig Menschen drumherum, mit ganz wenig Vorgaben, sehr selbstverantwortlich, sage ich mal. Nimm uns mal mit. Wie war das damals? Wie war so euer Lebensgefühl, dort zu sein? Wie hast du das erlebt?
Ja, das war auch rückwirkend eigentlich eine unglaubliche Chance, die wir da hatten, als junge 18-, 19-Jährige da so reingeworfen zu werden. Das ist mir auch erst sehr, sehr viel später klar geworden, dass es mindestens so stark auch darum ging, uns zu prägen, als quasi als Naturschützer, die wir dann zum Großteil auch alle geworden sind, wie auch natürlich diese Umweltbildung für die Gruppen dort selbst zu tun. Und diese Verantwortung, die man da übertragen bekommen hat, die habe ich sehr, sehr lange gebraucht, später im Berufsleben, bis man Vergleichbares eigentlich hatte machen können, dann irgendwann lange, lange nach dem Studium und im Berufsleben. Und die Arbeit, die da anfiel, das war quasi wirklich von ja, allem Möglichen, was mit dem Erhalt dieses Zentrums zusammenhing, irgendwelche Tagesgeschichten. Dann ging es auch darum, die Gruppen zu führen. Es ging darum, auch am Ende, wenn so eine Gruppe wieder abreiste, musste natürlich das wieder picobello sein. Da muss drauf geachtet werden, dass es einfach geputzt wird. Aber es ging auch darum, wenn irgendwelche Politikergruppen auf die Hallig gekommen sind, die zu führen. All das zusammen war unglaublich, unglaublich spannend. Und ja, wir mussten das eben gemeinsam bewerkstelligen, zu dritt. Es gab dann noch im Sommer auch noch eine Praktikantin, die für einige Monate auch dann zu uns gekommen war. Also wir waren dann zu viert, hatten noch einen alten Halliger, der als Nachbar dort lebte. Das war im Winter sehr wichtig, konnte man gut Doppelkopf spielen zu viert. Ganz, ganz, ganz wichtige Informationsquelle auch dann für uns, um in die Hallig-Gemeinschaft auch integriert zu werden. Da wohnten gut 100, ein bisschen mehr Halliger auf Langeness, die sich natürlich alle schon seit frühester Kindheit kennen. Und da als außenstehender Städter sozusagen reinzukommen, das war auch natürlich eine hohe Anforderung an beide Seiten. Und wir wurden aber eigentlich sehr, sehr herzlich willkommen geheißen.
Cool. Hast du noch Kontakt zu den anderen Personen, mit denen du da zusammengearbeitet hast damals?
Ja, zum Teil wirklich ganz, ganz engen Kontakt noch. Viele, viele Freundschaften sind da entstanden. Und es gibt am 21. Februar in Schleswig-Holstein immer ein Biekebrennen. Das ist so ein großes Feuer, was an den Küsten entzündet wird. Das ist so eine traditionelle Verabschiedung des Winters. Man stellt sich wieder auch ein auf die neue Saison der Seefahrt. Und da haben wir auch ein regelmäßiges Treffen von Ex-Zivis oben auf Langeness.
Sehr schön. Und wenn ihr dann da zusammensteht am Feuer und es werden diese Geschichten erzählt, weißt du noch damals als ...
Ja.
Was sind so die Geschichten, an die ihr zurückdenkt?
Ja, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Es sind spektakuläre Geschichten, die damit zusammenhingen, wie man im Winter abgeschlossen war von der Außenwelt, wie landunter passiert. Das ist unglaublich spannend. Diese Warften, so heißen ja diese Häuser, die stehen auf künstlichen Hügeln, die schon also vor vielen Jahrhunderten zum Teil errichtet worden sind. Und das wirklich Interessante an Halligen ist, dass bei ungefähr 10 bis 15 starken Sturmereignissen im Herbst, wenn auch so richtig die Nordseefluten anrollen, dann stehen diese Halligen komplett unter Wasser und es gucken nur diese Warften raus. Darauf muss man sich vorbereiten. Da kann man manchmal tagelang abgeschlossen sein von der Außenwelt. Man braucht also immer ausreichend Vorräte. Manchmal kann man dann auch, da gab es damals auch einen kleinen Kaufmannsladen auf einer Nachbarwarft, Man konnte dann auch mal, wenn es sich zwischendurch ein bisschen beruhigt hat, mit Warthosen konnte man dann auch zum Kaufmannsladen rübermarschieren, schnell noch ein paar Besorgungen machen und ehe dann sozusagen die nächste Flut kam und wieder das neue Hochwasser auf die Hallig getrieben hat. Solche Dinge gehören natürlich dazu und dann auch natürlich alle möglichen Anekdoten, was passiert ist bei lustigen Ereignissen, wenn man im Watt war und mit Gruppen irgendwie zusehen musste, dass man dann rechtzeitig vor irgendeinem anziehenden Gewitter wieder zurückgekommen ist an die Uferkante. Also diese wirklich spannenden Sachen, die passieren können, wenn man in der Natur unterwegs ist und an tollen Dingen, aber auch an spannenden Dingen dort.
Es ist ja dann nicht weniger spannend bei dir weitergegangen. Das hat dich dann auch motiviert, oder falls es nicht eh schon klar war, dann auch ein Biologiestudium zu machen. Und während deines Studiums bist du dann in Spitzbergen gelandet im Jahr 2000, wo du dann später auch noch deine Diplomarbeit geschrieben hast. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass diese Zeit, dieses Leben in der Arktis dich schon auch stark beeindruckt und vielleicht auch stark geprägt hat. Und vor allem natürlich diese faszinierende Natur dort oben einen großen Eindruck auf dich hatte. Wie würdest du die beschreiben? Wie fühlt sich das an, in der Arktis zu leben?
Ja, das ist richtig. Also die Arktis, neben dem Wattenmeer, vielleicht ist es auch die Verbindung. Also viele von den Vogelarten, die man ja gerade im Herbst in Massen im Wattenmeer sehen kann, die kommen aus der Arktis, die haben dort gebrütet, machen dann ihre Rast im Wattenmeer und ziehen dann weiter in den Süden. Insofern bin ich so ein bisschen diesen Spuren eigentlich regelrecht gefolgt und hatte dann die Chance für ein Jahr auf Spitzbergen, also das ist so eine Inselgruppe, die so auf der halben Strecke zwischen Nordpol und Nordkap in Nordnorwegen liegt, zu leben. Das ist eigentlich eine recht künstliche Siedlung, da hat es nie irgendwelche Ureinwohner gegeben, keine Inuits, die dort gelebt haben, aber seit den 20er Jahren gehört Spitzbergen zu Norwegen. Es gibt dort den sogenannten Spitzbergen-Vertrag, nachdem Norwegen zwar die Hoheit hat, aber alle anderen Länder dort auch wirken dürfen. Und deswegen ist Norwegen immer sehr bestrebt, auch viele Menschen dort hochzubringen. Es gibt dort eine kleine Universität, Ünes, wo ich dann für ein Jahr studiert habe, mit einer sehr internationalen Gruppe von Studenten. Das war eine ganz tolle Möglichkeit, mit natürlich vielen Mitstudenten aus Skandinavien und dann aber auch aus vielen anderen Ländern zusammen zu sein und in dieser wirklich komplett anderen Natur. Also das Studienjahr beginnt im Januar, dort herrscht dort dann wirklich 24 Stunden absolute Dunkelheit, also wirklich wie mitten in der Nacht. Man kommt da an bei minus 20, minus 25 Grad und muss dann erstmal den ersten Schein, den man an der Uni macht, war Survival in the Arctic. Da hat man dann so einen halben Credit Point für immerhin bekommen für sein Studium. Aber das war eine unglaublich spannende Sache. Man hat dann erstmal gelernt, wie man sich wirklich in extremer Kälte draußen verhält. Wie geht man mit Frostschäden um, wenn einem ein kleiner Finger abfriert. Und dazu gehörte auch der Umgang mit einer Waffe, mit einem Gewehr, weil dort eben draußen, auch sobald man den Ort verlässt, immer die Gefahr besteht, dass man Eisbären treffen kann. Und da muss man sich dann auch entsprechend verteidigen können, sollten einem mal Eisbären auch zu nahe kommen.
Gab es dann auch mal Situationen, wo du diese Vorbereitung auf die Extremsituation auch wirklich gebraucht hast, wo entweder der Eisbär direkt vor dir stand oder die Kälte dich dann doch aus der Reserve gelockt hat oder überrascht hat?
Aus der Reserve gelockt hat mich die Kälte sehr häufig. Das ist wirklich verdammt kalt, das minus 35 Grad und dann richtig starker Wind, da muss man sich wirklich, wirklich ordentlich verpacken, um draußen unterwegs zu sein, um morgens dann zur Uni zu kommen. Eisbären selbst war ich sehr froh, vom Schiff häufiger gesehen, aber nicht auf Land. Das ist ein Erlebnis, was man nicht unbedingt haben muss. Auch nicht nur, weil einem die natürlich durchaus gefährlich werden können. Es wäre auch, glaube ich, auch genau das Gegenteil von dem gewesen. Ich bin da hochgegangen, um mich eben fortzubilden, um zu lernen, wie wir die Arktis besser schützen können. Und der Eisbär ist da zu Hause und wir sind da zu Gast. Und ich war sehr, sehr froh, dass wir uns da irgendwie nicht ins Gehege gekommen sind. Und die Polarnacht ist das eine mit den auch dann tollen Nordlichtern. Im Sommer haben wir dann wirklich 24 Stunden absolute Helligkeit. Das ist dann wirklich, dann steht die Sonne ganz oben am Himmel. Und den schlimmsten Sonnenbrand meines Lebens habe ich mir da oben auch geholt. Es war so zwischen 2 Uhr und 3 Uhr nachts, wo wir draußen im Polarsommer gefeiert haben und ich vergessen hatte, mich kräftig einzucremen.
Wahnsinn.
Werbung.
Ich liebe es, zu verreisen und die Welt zu entdecken. Gerade auf Orte und Aktionen, die ich noch nicht kenne, habe ich in letzter Zeit richtig Lust. Eine Sache, die mich beim Reisen allerdings total nervt, ist die Planung. Anreise organisieren und buchen, eine gute Unterkunft finden, möglicherweise einen Mietwagen auswählen, mich mit den örtlichen Bestimmungen rund um Visas und so weiter auseinandersetzen. Ganz ehrlich, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Wenn man darauf keinen Bock hat, dann kann man sich diesen unangenehmen Teil der Reise aber auch einfach abnehmen lassen. Zum Beispiel von Tour Mare, einer Agentur für Tauchurlaube. Die nehmen dir nicht nur diese Aufgaben ab, sondern wissen als echte Reiseprofis auch noch genau, worauf es ankommt. Was muss ich beachten? Und was kann ich an meinem Wunschziel eigentlich sonst noch alles erleben? Das Beste ist, sie kennen sich auch mit meinen Rechten als Reisender aus. Sollte also mal was schief gehen, unterstützen sie mich dabei, die Sache so schnell und unkompliziert wie möglich zu klären. Vielleicht findet ihr auf tourmare.de ja Reisevorschläge, die euch direkt zusagen. Besonders kann ich den Bereich der nachhaltigen Reisen empfehlen. Wenn dein Herzenswunsch jedoch nicht dabei sein sollte, dann melde dich doch trotzdem und lass dir deine eigene Traumreise ganz individuell zusammenstellen. Wenn ihr dann im Kontakt mit dem Tourmare-Team Helden der Meere erwähnt, bekommt ihr zu eurer Reise sogar noch ein kleines Geschenk dazu.
Du hast dich dort mit der Frage auseinandergesetzt, wie kann man gesellschaftliche Veränderungen hinbekommen, um die Natur zu schützen? Wie klappt das?
Ja, das war erstmal eine ganz konkrete Frage. Die Norweger hatten sich damals vorgenommen, dass Spitzbergen die am besten verwaltete Wildnisregion der Welt sein soll. Und da habe ich mich erstmal gefragt, was ist eigentlich genau Wildnis? Was verstehen wir als Menschen darunter? Da gibt es ganz unterschiedliche Konzepte. Das ist wirklich auch kulturell sehr, sehr unterschiedlich geprägt, was man unter Wildnis hier bei uns in Deutschland versteht, was man in den USA, wo der Begriff ganz stark herkommt, darunter versteht oder eben in Norwegen. Und das dann verbunden mit der Frage, wie wir wirklich Maßnahmen durchführen können, um die Natur dort zu erhalten. Und das ist da oben in der Arktis sehr extrem. Dort können kleinste Änderungen unwiederbringlich sein. Also da ist ein Trampelpfad, der durch die Tundra, durch ein paar Leute sozusagen entsteht, der ist quasi für immer vorhanden. Das ist unglaublich faszinierend zum einen. In New Orleans, so dem nördlichsten Ort dort auf Spitzbergen, gibt es einen Ort, wo damals eine Expedition von Roald Amundsen, von diesem berühmten Polarforscher, gestartet ist. Mit einem Zeppelin sind die dort in Richtung Nordpol aufgebrochen, mit dem italienischen Polarforscher Nobile. Und man sieht quasi die Spuren dieser Expedition an dem Startplatz, als wären die da erst vor wenigen Tagen aufgebrochen. Das ist wirklich, wirklich unglaublich. Daran sieht man, wie empfindlich die Natur ist. Und das ist natürlich ganz anders bei uns. Also wir hier in den gemäßigten Breiten haben ganz andere Herausforderungen. Und darauf muss sich Gesellschaft einstellen. Wir müssen also auch wenn es um solche extremen Naturräume geht, auch ein anderes Verständnis haben, dass wir mit dem Schutz dort ganz anders umgehen müssen. In der hohen Arktis oder aber auch in der Tiefsee und in anderen Räumen, wo die Natur wesentlich empfindlicher noch ist als bei uns in den gemäßigten Breiten.
Und dass diese Spuren dort so lange erhalten bleiben, liegt einfach daran, dass quasi jede Spur dann auch tiefgefroren wird und dementsprechend konserviert?
Und in erster Linie liegt es daran, weil alles so wahnsinnig langsam passiert, an Land. Im Meer sieht das ganz anders aus, die Meeresnatur da oben ist extrem produktiv, aber an Land passiert alles ganz, ganz langsam, in Zeitlupe quasi.
Jetzt hast du, glaube ich, einen Appell dafür gehalten, wie wichtig der Umweltschutz ist. Die Frage, die du dir damals gestellt hast, war ja, wie bekommt man diese gesellschaftliche Veränderung hin, die nötig ist, um die Natur zu schützen? Entweder ich habe es überhört oder es war in deiner Antwort noch nicht so richtig drin. Also ich meine, auch eine extrem schwierige Frage, aber hast du da ein Wundermittel herausfinden können, wo du gesagt hast, also ich glaube, das ist eine Zutat, die braucht's unbedingt und damit klappt's dann auch?
Ich glaube, es gibt ganz viele Beispiele, die eigentlich gut funktionieren. Und ich will mich mal auf mein Themenfeld beschränken, auf den Meeresschutz. Und da muss man auch sagen, dass man es, glaube ich, im Meeresschutz erstmal grundsätzlich einfacher hat als in anderen Feldern der Nachhaltigkeit oder des Umweltschutzes, weil die Meere erstmal ein Thema sind, was wirklich positiv belegt ist. Also wir bauen da auf, ne, erstmal auf einem guten Fundament auf. Wenn wir dann auch uns wirklich anschauen, welche Schritte notwendig sind, um hier zu einem besseren Schutz zu kommen, dass wir, wenn man das gemeinsam entwickelt, Wissenschaft, die auch betroffenen Stakeholder, wie wir sagen, also die betroffenen Menschen, die in Ministerien, in Verbänden arbeiten, wenn wir das zusammenbringen und man gemeinsam an Lösungen arbeitet, kann man sehr weit kommen. Und da gibt's wirklich prima Beispiele. Ich finde, ein ganz, ganz tolles, sehr konkretes ist, dass wir gemeinsam die Umweltschutzseite zusammen mit der Fischerei zum Beispiel ganz tolle Konzepte entwickelt haben, wie wir sogenannte Scheuerfäden. Das ist jetzt ein ganz, ganz konkretes Beispiel. Das sind solche Schutzplastikfäden, muss man sich vorstellen, an Netzen. Die reißen häufig ab, schwimmen im Meer rum und Abertausende von Vögeln verenden in diesen Netzen, gerade so Vögel wie Bastölpel und andere. Und hier, das ist etwas, was natürlich auch die Fischerei wirklich, wirklich unhaltbar findet. Und die haben sich Fischerei und Umweltschützer und Wissenschaft zusammengesetzt und haben ganz tolle Alternativen entwickelt, die jetzt gemeinsam in die Anwendung gebracht werden und die wir eben gemeinsam auch wirklich verbindlich jetzt über die EU durchsetzen werden. Das ist so ein ganz, ganz, ganz konkretes, wenn auch kleines Beispiel, aber das zeigt, dass man wirklich gemeinsam an Lösungen arbeiten kann. Und wenn man das tut, glaube ich, kommt man sehr, sehr weit. Wichtig ist, dass man miteinander spricht, dass man in den Dialog tritt und dann eben aufbauend auf einem gemeinsamen Verständnis auch an Lösungen arbeitet.
Mhm. Okay. Du hast dich so sehr für diese gesellschaftlichen Veränderungen dann auch interessiert, dass du Politik studiert hast. Und seit dem 1. September 2022 bist du Meeresbeauftragter der Bundesrepublik. Also einerseits bist du Unterabteilungsleiter beim Bundesumweltministerium und leitest dort die Abteilung zum Meeresschutz. Und da zusätzlich quasi hast du noch diese Berufung als Meeresbeauftragter der Bundesregierung. Und wenn man sich die Stellenbeschreibung anschaut, dann sollst du als meerespolitischer Repräsentant bei Verhandlungen über Ausweisung neuer Meeresschutzgebiete zum Beispiel die Standpunkte der deutschen Regierung vertreten. Ganz kurz für Transparenz, gehörst du irgendeiner Partei an?
Ich bin Mitglied bei den Grünen, aber dieses Amt ist nicht wie parteipolitisch gebunden.
Okay. Du beschäftigst jetzt ja natürlich sehr, sehr viel mit dem Meeresschutz und das bringt uns in die nächste Kategorie, nämlich am Abgrund der Meere.
Am Abgrund der Meere.
Wie steht es denn um die Meere? Wie ist der Zustand unserer Gewässer?
Der Ozean, wie wir ja eigentlich ganz gerne sagen, weil es eben ein zusammenhängendes System von vielen Meeren oder Ozeanbassins ist, ist insgesamt nicht gut. Wir haben das vor allen Dingen bei uns in Nord- und Ostsee, zum Teil in der Ostsee regelrecht dramatisch der Zustand, aber auch die Weltmeere insgesamt, wenn wir an die Korallenriffe im Pazifik denken, wenn wir an die auch Überfischung der Weltmeere denken, müssen wir uns hier wirklich große Sorgen machen.
Hm. Ja, man hört ja öfters dieses Bild vom Multiorganversagen der Meere. Das spricht ja schon dafür, dass man schwer eins rauspicken kann, wo man sagt, das ist jetzt das Allerschlimmste. Wenn du dich jetzt entscheiden könntest, eines der Probleme, schnips, ist weg, ist gelöst, das haben wir schon mal von der Liste, dann würdest du dir wahrscheinlich das Dringlichste aussuchen. Welches wäre das?
Ja, also das Hauptproblem, vor dem wir natürlich stehen in den Meeren, wie auch anderswo, ist die Klimakrise. Die Erwärmung des Meeres, der zunehmende auch Grad der Versauerung, der ansteigende Meeresspiegel, all das ist absolut dramatisch. Wir sehen die Folgen bereits jetzt. Das setzt die Meere nochmal zusätzlich unter Druck zu all den Übernutzungen, die wir haben. Also Verschmutzung, Überfischung, all das hat schon zu einer wirklich schlechten Situation geführt. Und jetzt kommt die Klimakrise obendrauf. Das ist wirklich zu viel.
Mhm. Jetzt könnten wir natürlich unendlich lange über diese unterschiedlichsten Problemfelder sprechen, die bei dir natürlich alle auf dem Schreibtisch liegen, wo du überall viel zu erzählen könntest. Im Vorgespräch habe ich dich gefragt, welche Themen für dich von ganz besonderer Bedeutung sind. Und da hast du als allererstes den Schutz der Hohen See genannt. Vielleicht kannst du da einfach mal drauf eingehen, wie diese Meere verwaltet werden und was es mit der Hohen See eigentlich auf sich hat und was das zu einem so besonderen Thema macht.
Genau. Erstmal grundsätzlich als Biologe schaue ich auf die Meere als, und ich sagte ja schon, es ist ein Ozean, es ist ein Ökosystem und es gibt weit wandernde Arten, es gibt Meeresströmungen, all das verbindet die Meere miteinander und da wird nicht Rücksicht genommen auf irgendwelche Grenzen, die man zieht und die wir Menschen gezogen haben. Schon seit Jahrhunderten ist der Mensch über verschiedene Regulierungen dabei, über Konvention, das Meer aufzuteilen in Einflussbereiche, in Souveränitätsgebiete. Und das ist etwas, was übergestülpt wird über die Meeresnatur. Und das wurde alles dann mal irgendwann kodifiziert, zusammengeschrieben im internationalen Seerechtsübereinkommen. Das ist, soll man sagen, eigentlich das Grundgesetz, das internationale, die internationale Verfassung für die Meere. Und demnach muss man sich das so vorstellen, dass die Zuständigkeit oder auch die Souveränität, die wir Länder über die Meere haben, die nimmt ab mit zunehmender Entfernung von der Küste. Ein Großteil der Meere, nämlich ist fast die Hälfte der Erdoberfläche sogar, sind die Gebiete, die jenseits der nationalen Souveränität liegen. Das ist so eine Art, man hätte früher gesagt, ja, niemands Land passt nicht so richtig, aber so eine Niemandssee. Und dieses Gebiet bezeichnet man als Hohe See. Das ist also auch ein rechtlicher Begriff, nicht nur so ein bildlicher, den man sich vorstellt, wenn man mit dem Schiff auf hoher See ist, sondern es ist eben ein rechtlich feststehender Begriff. Da gelten viele Freiheiten, zum Beispiel für die Nutzung von lebenden Ressourcen, für die Schifffahrt und so weiter.
Nutzung von lebenden Ressourcen heißt Fischerei.
Das heißt, genau, ein bisschen, ne, das klingt sehr abstrakt. Da geht es sozusagen wirklich konkret um die Fische, die im Meer rumschwimmen. Da gibt es natürlich mittlerweile auch Regulierungen und auch regionale Fischereimanagementorganisationen. Man hat das über all die Jahre natürlich auch immer weiter entwickelt und hat auch Regulierungen zusammengefasst. Aber unterm Strich bleibt es dabei, dass wir bis vor kurzem überhaupt keine Möglichkeit hatten, so etwas wie zum Beispiel die Einrichtung von Meeresschutzgebieten auf der Hohen See durchzusetzen. Das hat sich jetzt zum Glück geändert. Da sind wir einen Riesenschritt vorangekommen mit einem wirklich historischen Abkommen, muss man sagen. Nach vielen Jahren der Verhandlung haben wir im letzten Jahr im Konsens mit allen Staaten der Vereinten Nationen ein Abkommen zum Schutz der Hohen See beschlossen. Das war zum Beispiel einer dieser Momente, du fragtest, ne, was, ne, wo haben wir eigentlich Fortschritte gemacht, wo sieht man das auch, was funktioniert? Da haben wir mit langem Atem verhandelt und haben dann aber wirklich auch einen Konsens erreichen können in Zeiten, die, wie wir alle wissen, geopolitisch gerade extrem herausfordernd sind. Das hat mich wirklich sehr stark auch positiv gestimmt, dass selbst in diesen Zeiten Veränderungen möglich sind.
Und wenn du das jetzt, ohne dass wir da zu tief einsteigen, weil ich glaube, sonst verlieren wir hier vielleicht einige, aber wenn du jetzt in ein, zwei Sätzen zusammenfassen würdest, was sind die großen Gewinne von diesem Abschutz, von diesem Abkommen zum Schutz der Hohen See? BBNJ ist da, glaube ich, die Abkürzung. Wo würdest du sagen, und das ist das Geniale daran, einfach erklärt?
Es ist super simpel, wir können überhaupt das zum ersten Mal Meeresschutzgebiete auf der Hohen See einrichten. Meeresschutzgebiete sind eigentlich ein, muss man sagen, Baustein für den Meeresschutz. Das ist sozusagen das Rückgrat im Meeresschutz. Und es geht nicht um einzelne Gebiete. Es gibt natürlich immer, um das mal konkret zu machen, darum zum Beispiel unterseeische Berge, unterseeische Vulkane, ganz besondere Korallensysteme, die natürlich als einzelne tolle Naturräume unter Schutz zu stellen. Aber wir wollen ein ganzes System, ein Netzwerk von Schutzgebieten, wie so eine Art Versicherungssystem auf den Meeren etablieren, wo wir Rückzugsräume, Ruheräume für die Natur kreieren. All das sollen bis zum Jahr 2030, also ist nicht mehr lange hin, hat sich die Weltbevölkerung vorgenommen oder die Weltgemeinschaft, 30% der Weltmeere unter Schutz zu stellen. Und wir sind jetzt bei einem geringen einstelligen Prozentsatz, so 7-8%. Da ist noch ein Weg vor uns, aber den können wir nur beschreiten, weil wir dieses Abkommen jetzt haben.
Ja, 30 by 30 ist da das Stichwort. Genau. Davon haben bestimmt schon einige gehört. Und solange wir noch uns auf der Hohen See befinden, da gibt's so ein Stichwort, was man auch häufiger hört, wenn es darum geht, die Ressourcen der Meere, die irgendwie ganz weit weg sind. Und zwar sind das die Rohstoffe, die in der Tiefsee liegen. Also Deepsea Mining, Tiefseebergbau ist ein Thema, was in den letzten Jahren ziemlich viel diskutiert wird, weil man da langsam an den Punkt kommt, dass einige Player, auch einige Staaten sagen, es wird Zeit loszulegen, wir wollen nicht länger warten, wir wollen das jetzt nutzen. Und andere Staaten und viele Umweltverbände wirklich auf den Barrikaden stehen und sagen, um Gottes Willen, das ist ein riesengroßer Fehler, das zu machen. Da zeigen auch Untersuchungen, ganz ähnlich wie du das von der Arktis berichtet hast, wo die Spuren von vor Jahrzehnten noch immer zu sehen sind, so ist es auch in der Tiefsee. Da passiert alles extrem langsam. Da hat man, wann war es, in den 90ern oder in den 70ern, diese Versuche gemacht, wo man auch dort dann quasi etwas über den Meeresgrund gezogen hat, wie so eine Art Flug, sage ich mal, um zu gucken, was macht denn das eigentlich für einen Unterschied, wenn da was drüber gezogen wird. Das würde bei dem Tiefseebergbau passieren. Da würden dann Geräte drüber fahren und so die oberste Schicht des Meeresbodens einsammeln und dann Manganknollen zum Beispiel raussammeln. Und diese Spuren sind bis heute noch sichtbar, weil das sich einfach da unten so extrem langsam alles verändert. Also man weiß gar nicht so ganz genau, welchen Einfluss wir haben, aber wir wissen, der Einfluss ist groß und er ist vor allem sehr langfristig. Dementsprechend ist der Tiefseebergbau hoch umstritten und trotzdem geht es da jetzt Stück für Stück voran. Einige Länder haben eben auch in ihren Souveränitätszonen, also in dem Bereich, wo sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können, gesagt, so, da fangen wir jetzt einfach damit an. Oftmals arme Inselstaaten mit ganz wenig Land, die aber natürlich großen Bereich um sich rum haben, in dem sie entscheiden können, was passiert da unter Wasser. Und große Companies, also The Metals Company zum Beispiel, eine kanadische Firma, ist da ganz vorne mit dabei. Die sind richtig heiß drauf loszulegen und machen dann Abkommen mit diesen Ländern, die sich da endlich mal ein bisschen Reichtum erhoffen. Und gleichzeitig gibt's dann diese großen Gebiete im Pazifik, auch im Indischen Ozean, wo die Staatengemeinschaft in hoher See sagt, das können wir irgendwie auch so ein bisschen untereinander aufteilen. Und Deutschland hat derzeit auch zwei Lizenzen für die Erkundung der Rohstoffe in der Tiefsee, eine im Pazifik, eine im Indischen Ozean. Wenn man sich mit Greenpeace zum Beispiel unterhält, die sagen, wir brauchen absolutes Moratorium, da soll am besten überhaupt gar nichts mehr passieren. Wie ist denn da deine Perspektive drauf? Wo stehen wir da gerade? Welche Probleme siehst du? Und was hältst du da von der deutschen Strategie? Wobei du natürlich als Repräsentant der Bundesregierung wahrscheinlich sagen wirst, was der Plan der Bundesregierung ist.
Genau, also es ist ein riesen Thema. Da kann man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge allein sicherlich, von streiten. Ja. Aber ich versuche das mal vielleicht in wenigen Sätzen zusammenzufassen. Erstmal, du hast ja den Hintergrund schon geschildert. Es ist eine extrem empfindliche Natur, so ein bisschen Anknüpfung, ne, was wir vorhin über Spitzbergen gesagt haben. Das gilt dort unten noch mal wesentlich stärker. Wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass alles, was wir dort machen, im Grunde genommen dauerhafte Schäden hervorrufen wird. Und dazu kommt auch noch, dass wir eigentlich so gut wie gar nichts über diesen Raum wissen. Auch wenn unsere wirklich exzellente Meeresforschung hier in Deutschland besonders sehr, sehr viel neues Wissen produziert hat. Und man kann sagen, mit jeder Ausfahrt, die machen, mit jeder Probe, die sie ziehen, werden neue Lebensräume entdeckt, neue Arten entdeckt. Also es ist so hochgradig faszinierend, was dort an Wissen mit jeder einzelnen Expedition wieder zutage gefördert wird. Und das ist ein Wissen, was uns wirklich erstaunen lässt. Das muss man wirklich sagen. Die Tiefseenatur ist absolut atemberaubend. Und in dieser Situation, wo wir eigentlich immer mehr realisieren, wie wenig wir eigentlich wissen, wie empfindlich diese Natur ist, gibt es jetzt, und das ist laut Seerechtsübereinkommen, manch einer mag sagen, leider, aber so ist es nun einmal, eine Möglichkeit, die international rechtlich verbindlich festgeschrieben ist, dass Tiefseebergbau eine Möglichkeit ist. Und diese Möglichkeit muss aber, und da kommt jetzt die Rieseneinschränkung, so gestaltet werden, dass sie naturverträglich ist, dass keine Schäden an der Natur entstehen dürfen. Sie muss auf eine Art und Weise geschehen, dass sie zum Wohle der Menschheit insgesamt durchgeführt wird. Und da reden wir nicht nur über unsere jetzige Menschheit, die jetzigen Generationen, sondern auch über zukünftige Generationen. Und das sind natürlich Fragen, die ganz, ganz schwierig zu beantworten sind zur jetzigen Zeit. Und deswegen haben wir als Bundesregierung den Schritt gemacht. Und das muss man sagen, gerade aufgrund auch der Erkenntnisse, die wir aus unseren beiden Lizenzgebieten haben, weil das sind ja Erkundungslizenzen, das sind keine Lizenzen zum Bergbau, sondern zum Erkunden dieser Gebiete. Und gerade auf dieser Wissensgrundlage, die wir haben, haben wir gesagt, wir können jetzt keine Entscheidung darüber treffen, ob wir den Bergbau machen oder nicht, sondern haben gesagt, wir machen eine vorsorgliche Pause. Und das heißt, dass wir bis auf Weiteres meinen, bis wir wirklich sehr, sehr, sehr viel mehr wissen über die Meere, über mögliche Auswirkungen des Tiefseebergbaus, solange werden wir keine Bergbauaktivitäten unterstützen, also auch keine Anträge genehmigen. Und wir fordern auch andere Länder auf, dies uns gleich zu tun. Ergänzen würde ich auch noch, dass, und das macht mich an der Stelle auch zuversichtlich, dass gerade auch aus der Industrie, die eigentlich auf diese mineralischen Rohstoffe, würde man erstmal denken, angewiesen ist, ganz klare Signale kommen, dass sie darauf verzichten wollen. Im Grunde genommen haben alle großen Automobilhersteller, Unternehmen wie Samsung, Google und viele andere haben für sich ein Moratorium erklärt, wo sie sagen, wir als Industrieunternehmen, wir wollen keine Mineralien aus der Tiefsee, beispielsweise für die Batterien, die wir entwickeln.
Okay, das ist spannend. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wo wir in Deutschland beim Meeresschutz stehen, wir haben eben schon angesprochen, 30x30, also 30% der Meeresfläche sollen bis 2030 Meeresschutzgebiet sein. Das ist in Deutschland sogar übertroffen, haben wir jetzt schon. Und gleichzeitig gibt's große Kritik daran, wie es dann in diesen Meeresschutzgebieten aussieht, nämlich nicht gerade rosig.
Genau, und das ist, eigentlich kaum vermittelbar. Man denkt irgendwie Meeresschutzgebiete, da sind die Meere geschützt. Und wenn man sich einmal darin anschaut, was eigentlich alles noch möglich ist in diesen Gebieten, dann kann man sich eigentlich nur wundern. Denn es gibt eigentlich kaum Aktivitäten, die in unseren Meeresschutzgebieten gänzlich ausgeschlossen sind. Und das ist eine Sache, wo wir intensiv dran arbeiten. Wir haben,
also das heißt konkret, was kann in Meeresschutzgebieten passieren? Da kann gefischt werden, teilweise auch mit Schleppnetzen oder ähnlichem.
Genau, es kann gefischt werden,
es können da Windparks errichtet werden, Schiffe drüber fahren.
Ja, man kann Sand und Kies da drin abbauen, das ist wirklich.
Kann man
wirklich,
nach Öl bohren
man
oder
kann ähnlichem. Man auch, also das sind alles Dinge, die nicht ausgeschlossen sind, die natürlich dann sehr, sehr intensiv geprüft werden, aber wo jetzt erstmal grundsätzlich kein irgendwie so ein logischer Ausschluss eigentlich besteht. Und das ist vielleicht bei bestimmten Dingen auch nicht problematisch. Also bei unseren Meeresschutzgebieten, wenn es uns darum geht, den zum Beispiel den Meeresuntergrund zu schützen, ist natürlich das jetzt nicht so problematisch, wenn da ein Schiff drüber fährt. Aber wenn wir da Schleppnetze haben, die den Meeresboden entlang schleifen, diese Netze, die werden ja über den Meeresboden gezogen und reißen dann auch das, was auf dem Meeresboden ist, dann mit ab. Das ist problematisch, wenn wir genau das schützen wollen. Und deswegen sind wir mit unseren Kollegen im Landwirtschaftsministerium, die für die Fischerei zuständig sind, sehr, sehr intensiv daran, genau hier unsere Meeresschutzgebiete zu verstärken, zu verbessern. Wir haben in diesem Jahr, nach, muss man sagen, vielen Jahren auch der Diskussion und Verhandlungen, endlich fischereiliche Maßnahmen für die Nordsee, die unsere Meeresschutzgebiete verbessern, in Kraft gesetzt. Und jetzt bis Ende des Jahres wird auch für die Ostsee ein ganzes Set von Maßnahmen, beispielsweise der Ausschluss von Schleppnetzfischerei in vielen von unseren Schutzgebieten, endlich umgesetzt werden. Ein Punkt für unsere Hörerinnen ist hier ganz wichtig, auch nochmal zu wissen, dass wir das leider als Land, also Deutschland kann das gar nicht einfach entscheiden. Also selbst wenn unser Bundestag den Beschluss fast, ne, wir wollen die Fischerei hier einschränken oder andere Aktivitäten, das können wir als Land gar nicht einfach machen. Wir müssen das alles über die europäische Institution, über die Europäische Union abstimmen. Die Fischerei ist eine Zuständigkeit der EU. Das heißt, wir müssen das dann alles mit den Dänen, mit den Holländern, all unseren Nachbarn diskutieren, was wir in unseren Meeresschutzgebieten machen wollen. Wenn die dort fischen wollen, dann ist das für uns erstmal nicht so ohne Weiteres abzuwenden.
Und die Fischerei ist, glaube ich, auch der Bereich, den ich mir gerade noch ausgesucht hätte, um da nochmal nachzufragen, weil Ich habe 2018 meine Masterarbeit abgeschlossen, habe sie in Kiel geschrieben und dort die nachhaltige Entwicklung in der Europäischen Union angeschaut bezüglich der Meere, also bezüglich des Sustainable Development Goals 14, also was sich speziell mit den Meeren beschäftigt. Und das hat verschiedene Unterpunkte. Und ich habe dann für all die Unterpunkte Indikatoren rausgesucht, anhand deren man das überprüfen kann. Weil das war was, das wurde noch gar nicht zu Ende verhandelt damals. Da hat man gesagt, irgendwie werden wir es noch überprüfen, mal schauen wie. Und das war eben meine Masterarbeit, wo ich dann am IFE habe ich das geschrieben, Institut für Weltwirtschaft, haben wir dann Indikatoren entwickelt, mit denen man das messen kann. Und das habe ich dann natürlich auch angewendet und geschaut, wie entwickeln sich denn eigentlich so unsere Meere, wird das nachhaltiger, und musste feststellen, leider nein. Obwohl das Thema total weit oben steht, haben wir kaum Bereiche, die wirklich besser werden und vor allem auch Bereiche, die immer schlechter werden und sowieso schon sehr schlecht waren. Und da war wirklich die Fischerei das, was total rausgestochen hat. Da gibt es so viel, was schief läuft. Also die schädlichen Fischereimethoden wie Schleppnetzfischerei und sowas, die ja nicht nur den Meeresboden zerstört, sondern dabei auch noch jede Menge Treibhausgase zum Beispiel freisetzt. Also ich glaube, die Schleppnetzfischerei in Deutschland ist, glaube ich, für mehr CO2-Emissionen verantwortlich als die Fliegerei. Unfassbar. Und die Fangquoten weichen sehr stark von dem ab, was die Wissenschaft vorschlagen würde. Also es gibt ja Forschung, die sagt, wir gucken uns unsere Bestände mal an und sagen, was überhaupt noch möglich ist in Anbetracht unserer aktuellen Bestände. Wie viel darf man noch fischen, damit wir diese Bestände nicht komplett verlieren, sondern möglicherweise sie schützen, damit sie sich ein wenig erholen können. Und der Gag bei der ganzen Sache ist, oder ja, die traurige Wahrheit ist, man könnte, wenn man ein paar Jahre sich zusammenreißt und die Bestände sich erholen, mit nachhaltiger Fischerei mehr Tonnen Fisch anlanden, als es aktuell der Fall ist mit den Beständen, die total runtergewirtschaftet sind. Also würde man sich mal kurz zusammenreißen und sagen, ey, wir müssen jetzt uns wirklich daran halten, würde es langfristig sogar mehr geben, als es aktuell der Fall ist. Mittlerweile ist das so wenig Fisch, der gefangen wird, dass viele Fischkutter und Fischereien sich gar nicht mehr rechnen, sondern Subventionen brauchen, damit es überhaupt noch weitergehen kann. Da spricht man von schädlichen Fischereisubventionen, die gezahlt werden, um das überhaupt noch am Leben zu erhalten, obwohl es eigentlich wirtschaftlich schon gar keinen Sinn mehr macht. Und das sind so viele Bereiche, wo eigentlich man sich das von außen anschaut, die Haare rauft und fragt, was ist hier los? Jetzt sind wieder im Oktober neue Fangquoten ausgehandelt worden. Der BUND zum Beispiel ist total entsetzt darüber, weil sie sagen, ey, wir hätten das jetzt echt gebraucht, dass so Fische wie der Dorsch zum Beispiel, die hier echt total bedroht sind in der westlichen Ostsee, dass die mehr geschützt werden. Die dürfen immer noch als Beifang gefangen werden. Deren Futterfische, Hering und Co. haben auch viel zu hohe Quoten bekommen, wenn man die Wissenschaft fragen würde. Jetzt habe ich da so viel drüber geredet und so ein bisschen mein Frust ist da, glaube ich, auch mit durchgekommen. Ja, ich frage dich einfach mal so, wie ist da dein Blick drauf?
Also du hast ja jetzt ein ganzes, sag ich mal, einen Blumenstrauß hier an Themen aufgerissen.
Aus stacheligen Trockenblumen.
Genau. Vielleicht erstmal angefangen mit dem Thema der Nachhaltigkeitsziele. Da ist Fischerei ja nur ein Teil von. Und dieses SDG, wie es da so schön heißt, 14, ist eins, was natürlich für uns hier der Leitfaden ist für die Entwicklung, wo wir hinwollen im Meeresschutz. Und diese Nachhaltigkeitsziele gelten eigentlich bis zum Jahr 2030. Und du hast dich ja auch mit diesen einzelnen Unterzielen von SDG 14 beschäftigt. Und da ist erst einmal damals, als die verabschiedet wurden, ich habe das auch sehr intensiv mitverfolgt, stand natürlich nichts Überraschendes da drin. Das waren alles im Grunde genommen Zusammentragen von schon bestehenden Zielen. Ne? Zum Beispiel so und so viel Prozent Schutzgebiete wollen wir und wir wollen nachhaltiger fischen und so weiter. Das waren alles Dinge, die vorher andernweitig schon festgeschrieben war. Aber das wirklich Neue für aus meiner Sicht damals war, dass das SDG 14 eben nur ein Teil der Nachhaltigkeitsagenda insgesamt wurde, sondern der Meeresschutz wurde integriert in ein ganzes Set von Nachhaltigkeitszielen. Und das bringt mich wieder zurück zu dem Punkt, worum geht es uns eigentlich auch im Meeresschutz? Es geht auch um die Frage, wie wir insgesamt mit Nachhaltigkeit umgehen. Also beim Thema Fischerei, das war ja dann ja der Anknüpfungspunkt, der nächste, geht es natürlich auch um die Frage, wie ernähren wir uns eigentlich? Wie kann man auch die Nahrungssicherheit in der Welt sicherstellen? Wenn wir uns anschauen, wie die europäische Fischereipolitik passiert, da gibt es natürlich ganz, ganz viel berechtigte Kritik. Und du hast einiges davon aufgegriffen. Das ist natürlich zum einen die Frage, wie wir mit der Natur umgehen. Meeresschutzgebiete gehören in Europa zu den am intensivsten befischten Bereichen überhaupt. Das muss man sich auch erstmal vorstellen. Mhm. Das kann natürlich nicht so bleiben. Da sieht man wirklich deutlich, dass es da zu Fehlentwicklungen wirklich gekommen ist. Das immer regelmäßige Überschreiten von wissenschaftlichen Empfehlungen bei Quoten ist natürlich etwas anderes. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass es darum geht, auch eine nachhaltige Ernährung auf Dauer auch sicherzustellen. Wir können eben auch, denke ich, hier bei uns in Deutschland nicht unsere ganze Ernährungssicherheit auf Kosten von natürlichen Ernährungsquellen in anderen Ländern sicherstellen. Also auch das müssen wir im Blick haben, dass wir durch eine nachhaltige Fischerei, und das ist ja genau das, was du auch meintest, wenn wir nachhaltig befischen, kann man eigentlich sogar eine ganze Menge auf eine naturverträgliche Art und Weise aus den Meeren herausholen. Das heißt, da ist eine unglaubliche Entwicklungsperspektive, die wir derzeit wirklich nicht erreichen. Da bin ich ganz bei dir, aber das ist auch eine Vielzahl von Gründen spielen da noch eine Rolle. Neben der Überfischung sind das auch die Auswirkungen der Klimakrise, die wir bereits sehen. In der Ostsee ist ein Riesenproblem. Neben der Überfischung ist das der Eintrag von Nährstoffen. Also
die Überdüngung der Meere.
Die Überdüngung, ne, das ist genau das. Viele Gebiete der Ostsee sind durch die Überdüngung in einer Art
sind marine wirklich Todeszonen, werden sie genannt.
Das sind Todeszonen, das gibt es regelrecht, aber auch in den Gebieten, wo es noch nicht ganz so schlimm ist, sehen wir so eine Art Abwärtsspirale. Und das liegt daran, dass durch diese hohen Nährstoffeinträge wachsen, ne, sehr, sehr viele Algen, die sterben dann irgendwann ab, sinken auf den Meeresboden, werden dort wieder dann zersetzt. Das sind sehr sauerstoffzehrende Prozesse. Die Sichttiefe in den Meeren nimmt ab. Ne? Also gerade die Ostsee, unsere Föhrden, die Bodden, die waren früher relativ klar. Das sind jetzt sehr trübe Gewässer. Wir haben als Folge Seegraswiesen, die nicht mehr nur noch in den flacheren Bereichen vorkommen und nicht mehr in den tieferen Zonen. All das ist so eine Abwärtsspirale, die wir sehen, die immer deutlicher wird, wo ich allerdings auch einen Grund der Hoffnung sehe, dass wir jetzt an so einem Punkt angekommen sind. Du hast vom Dorsch gesprochen, vom Hering, das sind
die Scholle, kann man auch mit nennen. Ja.
Die Scholle, das sind eben Fische, die wir auch gerade in der Ostsee nicht mehr befischen können. Der Hering war mal so ein absoluter Allerweltsfisch. Die großen Hansestädte, Stralsund, dieser ganze Reichtum basiert auf dieser einen Fischart, die wir jetzt eigentlich gar nicht mehr befischen können. Das ist tragisch und ich hoffe, dass aus dieser Tragik heraus aber auch neue Allianzen entstehen können, dass wir eben auch sehen, dass wir genau das brauchen. Wir brauchen intakte Meere, damit wir sie auch wieder wirklich langfristig nutzen können. Wir müssen dazu kommen, dass wir ein regionales Verständnis auch für unsere Meere entwickeln, dass die Art und Weise, wie wir das Land nutzen, dass das direkte Auswirkungen auf den Zustand der Meere haben, damit auch auf den Zustand unserer Fischereien. Das müssen wir nach vorne bringen und da müssen wir zusammenarbeiten. Das ist ein gemeinsames Ziel von Meeresschutz und auch eben der nachhaltigen Fischerei.
Ich merke, wir sind, glaube ich, voll auf einer Linie, wenn es darum geht, so die Dringlichkeit gewisser Themen zu erkennen und die Perspektiven, die vielleicht da wären, vielleicht auch Stück für Stück zu forcieren und in diese Richtung zu gehen. Jetzt haben wir ein paar Jahre Regierungsarbeit hinter uns. Die Regierung ist gerade frisch aufgelöst. Die Bombe ist geplatzt. Es wird Neuwahlen geben. Und jetzt kann man ja so ein bisschen zurückschauen. Und da würde mich mal deine Perspektive interessieren. Wie gut hat sich die scheidende Regierung im Bereich Meeresschutz gemacht? Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass unsere Wünsche und Ansprüche relativ nah beieinander liegen. Und Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, es ist so unfassbar viel passiert. Da hat sich jetzt ja was geändert. Wow, das macht mir richtig Mut. Mhm. Sondern irgendwie sieht das alles noch sehr zäh aus. Und wie siehst du das? Du warst ja viel näher dran an all diesen Prozessen und natürlich auch Teil der Regierung, die die letzten Jahre dran gearbeitet hat. Wenn du da jetzt ganz ehrlich bist, wie zufrieden bist du denn mit den Ergebnissen?
Ich glaube, uns ist wirklich eine ganze Menge gelungen. Wir hätten jetzt gerne noch die letzte Zeit bis zum nächsten Jahr gehabt. Wir haben noch einiges in der Pipeline, was wir noch gerne umgesetzt hätten. Dazu kann ich gleich auch noch was sagen. Aber ich glaube, uns ist auch schon in dieser Legislatur eine ganze Menge geglückt. Und das liegt auch daran, dass wir natürlich jetzt mit unserer Ministerin, aber auch mit der Regierung insgesamt, und ich würde auch noch auch weitergehen, auch im Bundestag, in sagen wir zumindest bei den demokratischen Parteien im Bundestag, ein großes Verständnis haben, dass Meeresschutz notwendig ist. Und ich will da mal ein paar Beispiele nennen, wo ich sagen würde, gerne. Da können wir wirklich stolz sein, dass es, was uns gelungen ist. Ich habe schon viel über diesen internationalen Bereich gesprochen, dass wir dieses Abkommen zum Schutz der Hohen See beschlossen haben. Das ist auch wirklich maßgeblich an der Arbeit, am Druck, der hier aus Deutschland gekommen ist, gelegen. Wir haben unsere Position zum Tiefseebergbau wirklich ganz stark gedreht. Also das sind diese wirklich internationalen Themen, wo Deutschland als Treiber international wirklich gesehen wird. Und bei uns zu Hause, auch hier ist viel auf den Weg gebracht worden. Wir haben jetzt erstmalig überhaupt als eine Regierung, gehen wir das Problem von versenkter Munition im Meer an. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Es liegen in Nord- und Ostsee gut 1,6 Millionen Tonnen verklappter Munition, die dort nach den beiden Weltkriegen versenkt worden sind. Ein drohendes Umweltrisiko, vor dem sich bisher eigentlich weitgehend weggeduckt wurde. Und wir haben jetzt mit einem Sofortprogramm 100 Millionen Euro in die Hand genommen, um zu Beginn diese Munition erstmal in Pilotbergungen zum Teil zu heben, dort wichtige Erfahrungen zu lernen und jetzt eine industrielle Plattform zu bauen. Da sind die Ausschreibungen auch draußen, mit der wir dann im größeren Maßstab diese Munition bergen können. Das ist ein weiteres Beispiel. Beim Thema Klimaschutz und Meeresschutz haben wir erstmalig wirklich diese Themen richtig zusammengedacht. Wir können durch das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, das ist ja ein großes Programm, wo die Bundesregierung 3,5 Milliarden Euro in die Hand nimmt, um natürliche Klimasenken, also Ökosysteme wie Wälder, Moore und so weiter, wieder zu renaturieren, besser zu schützen, sodass die ihrer natürlichen Klimasenkenfunktion nachkommen können. Das machen wir auch für die Meere. Wir werden jetzt gemeinsam mit den Bundesländern Seegraswiesen wiederherstellen, Salzwiesen renaturieren. Das sind dann ganz wichtige Naturräume, wo die Natur sich wieder entwickeln kann. Aber das sind auch gleichzeitig Räume, wo auch CO2 gebunden ist. Du sprachst über auch die Aufwirbelung von Sedimenten durch die Schleppnetzfischerei. Auch das ist ein Thema, was wir im Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz angehen und hier erstmalig richtig also auch zum Beispiel solche Senken identifizieren und Schutzmaßnahmen dafür entwickeln werden. Über die Fischereibeschränkungen für die Nordsee und Ostsee hatte ich schon gesprochen. Also ich denke, wir haben bei den vielen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wirklich wichtige Schritte gemacht. Und ganz besonders freut mich auch, dass wir beim Thema Finanzierung gut vorangekommen sind. Wir haben jetzt durch Mittel, die uns bei der Versteigerung von Offshore-Windkraftlizenzen zugefallen sind. Also das sind also all die Gebiete draußen in der ausschließlichen Wirtschaftszone, die für Offshore-Windenergie genutzt werden. Dort hat es Versteigerung dieser Lizenzen gegeben. Da sind große Geldsummen zusammengekommen. Und ein Prozentsatz muss dafür laut Windseegesetz für Meeresnaturschutz abgeführt werden. Und mit diesen Mitteln werden wir jetzt einen Meeresnaturschutzfonds einrichten innerhalb der DBU, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, wo wir dann dauerhaft Meeresnaturschutz finanzieren können. Das werden gut 400 Millionen Euro sein, die wir da in diesen Meeresnaturschutzfonds stecken können. Und damit bewegen wir so viel Geld wie noch nie zuvor für Meeresnaturschutz. Ich glaube, insgesamt ist das so eine Bilanz, die für diese Regierung wirklich sehr, sehr positiv ist.
Das klingt alles irgendwie so positiv. Ich habe schon gesagt, irgendwie, ich glaube, wir kommen auch voll aus derselben Richtung. Wir haben eine ganz ähnliche Ideologie und ich denke mir so, ah ja, cool, irgendwie, das klingt alles so toll. Und irgendwie kriege ich es aber nicht zusammen mit der Realität, wenn man sich die Umweltschutzverbände, wenn man sich die Wissenschaft anhört, die sagt, dass die Meere stehen vor Multiorganversagen.
Genau.
Hilf mir nochmal weiter. Wieso passt das nicht zusammen, dieses positive Bild, was irgendwie entsteht, wenn wir darüber reden, und der Realität, dass es den Meeren wahrscheinlich heute schlechter ging als je zuvor?
Ja, das, da hast du völlig recht. Und das habe ich ja auch sehr deutlich gesagt, dass wir vor wirklich einer sehr, sehr schlechten Situation in den Meeren stehen. Und es gibt zum einen natürlich die große Problematik, dass vieles von dem, was wir in den Meeren beobachten, nicht so ohne weiteres in unserem Umgang direkt mit den Meeren begründet liegt. Das ist natürlich zum einen klar bei solchen Sachen wie Fischerei, bei den Einträgen aus der Schifffahrt, ne, wenn wir all diese auch häufig schlimmen Katastrophen sehen mit Ölunfällen und so weiter, da ist das sehr plakativ deutlich sichtbar. Ne? Im letzten Jahr mit der Havarie dieses großen Autotransporters, da wird das sehr, sehr plastisch greifbar. Aber dann gibt's eben all das Schleichende, diese Klimakrise, die sich wirklich sehr, sehr deutlich in den Meeren wiederfindet. Wir haben ja auch bei uns, das ist nicht nur im Pazifischen Ozean, auch bei uns wirklich vor Helgoland haben wir das heißeste Jahr gemessen überhaupt, seitdem wir Meerestemperaturen messen. Das geht alles unglaublich schnell und diese Veränderungen sind so massiv, dass wir natürlich auch mit den Hebeln, über die ich gesprochen habe, wir bisher natürlich nicht in der Lage sind, diese negativen Effekte in den Griff zu kriegen. Da hast du völlig recht. Und da müssen wir deutlich besser werden. Das heißt, wir haben beim Meeresschutz nur eine reale Chance, wirklich voranzukommen, wenn wir auch beim Klimaschutz große Erfolge erzielen. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel überschreiten, da sind wir ja leider auf direktem Pfad, das zu tun.
Genau, die aktuellen Meldungen gehen alle Richtung 3,5 Grad, die wir mit unseren bisherigen...
Ja, sagen wir, aber ich will jetzt gar keine, das wäre natürlich ein absolutes Horrorszenario, aber auf diesen unterschiedlichen Horrorszenarien, da gibt es auch noch unterschiedliche Gradierungen. Also jedes Zehntel Grad dichter an dem 1,5-Grad-Ziel sind deutlich besser. Und auch 1,5 Grad ist schon relativ viel. Auch dann werden wir einen Großteil der Korallenriffe in Zukunft verlieren. Und hinzu kommen dann diese Form der Übernutzung, über die wir sprachen. Und gleichzeitig sehen wir aber auch immer dann, wenn wir Schutzmaßnahmen konsequent umsetzen und durchsetzen, dass wir auch die Möglichkeit haben, die Natur wiederherzustellen, dass wir wirklich in der Lage sind, Natur auch zu erhalten und dauerhaft auch in einem guten Zustand zu erhalten. Und es gibt eben auch trotz all dieser ja schlechten Nachrichten, die man hört, immer wieder das Positive, dass in der EU wir uns geeinigt haben, bis zum Jahr auch 2030 eine wirklich beachtliche Fläche unserer Meeresgebiete wiederherzustellen, die wir eben...
Was heißt wiederherzustellen?
Ja, wiederherzustellen ist ein bisschen schwieriger Begriff. Also früher hat man das Renaturieren genannt. Also dass wir versuchen, wieder die Meere so zu schützen und da, wo auch notwendig ist, zum Beispiel Seegraswiesen wieder anzupflanzen, dass wir die Ökosysteme wirklich so erhalten, dass sie natürlich sind. Das ist für mich erstmal ein Grund zur Hoffnung. Und das sind die Stellhebel, die Politik hat. Es liegt am Ende, das ist auch klar, auch an der Frage der Umsetzung. Da müssen alle Sektoren eine Rolle spielen. Und am Ende spielt natürlich auch die Art und Weise, wie wir uns als Einzelpersonen verhalten, eine große Rolle. Das muss man sich auch immer wieder vergegenwärtigen, dass der Zustand der Meere davon abhängt, wie wir uns ernähren, wie wir uns von A nach B fortbewegen, wie wir mit Plastik und anderen Stoffen umgehen. All das hat eine große Auswirkung auf den Zustand der Meere.
Und wenn ich jetzt mit dir hier sitze und sage, okay, aber du gehörst ja zur Bundesregierung. Also du machst ja hier, du sitzt ja an den Hebeln. Ganz oft ist so ein Gedankenspiel, ja, wenn ich jetzt in Deutschland entscheiden dürfte, was würde ich denn dann anders machen? Dann muss ich mich fragen, tut ihr genug? Tut ihr genug? Mhm. Sind die Erfolge nicht zu kleinteilig und die Rückschläge zu groß, dass die Waage gar nicht mehr stimmt? Also wenn ich jetzt ganz verzweifelt bin und mir wirklich Sorgen um die Meere mache, dann muss ich fragen, reicht es denn? Also tut ihr wirklich alles, was geht, oder müsste da nicht die Regierung jetzt mal richtig auf den Tisch hauen und sagen, Schluss jetzt, es reicht?
Ja, also ich bin natürlich nicht nur Meeresbeauftragter, ich bin natürlich auch Bürger und ne, vom Herzen, wie gesagt, Biologe, Meeresschützer und man hinterfragt sich natürlich in seinem eigenen Handeln auch kritisch. Aber ich weiß nicht, ob ich dein Politikverständnis so teile, wenn du sagst, macht ihr genug? Oder das ist ja so ein Abladen von Verantwortung an Politik, so nach dem Motto, wir wählen und ihr müsst jetzt liefern irgendwie. Und da ist natürlich ein gewisser Teil von ist das natürlich so, aber ist bei so einem Thema wie dem, da brauchen wir uns gar nicht über Meeresschutz als solchem nur unterhalten, sondern über die Frage auch, wie gehen wir um mit Natur, wie gehen wir, also was sind eigentlich die Prioritäten unserer Gesellschaft? Und da sehen wir im Moment leider, muss man sagen, einen deutlichen Rückschritt. Manche sagen regelrecht sprechen von einem Rollback von Themen wie Natur- und Umweltschutz, von Nachhaltigkeit. Das stand schon mal höher auf der politischen Agenda, als es im Moment der Fall ist. Und das ist eine Herausforderung, der man sich stellen muss. Es werden häufig wieder einfache Antworten gesucht. Es wird häufig nach populistischen Antworten gesucht. Und das sind Herausforderungen, die für komplexe Themen wie Umwelt, Nachhaltigkeit, Naturschutz schwierig sind, ne? Weil es eben die einfachen Antworten nicht gibt. Beim Thema Fischerei ist das ein gutes Beispiel. Natürlich als wenn man als Naturschützer auf das Thema Fischerei schaut, dann sagt man sich natürlich, klar, keine Fischerei. Na, das wäre das Beste, was unserem Meeresschutzgebiet passieren soll. Wenn man allerdings ein Krabbenfischer in Husum ist, der in der wievielten Generation einen Krabbenkutter betreibt, das auch gerne in Zukunft weiter tun will, da auch was für die regionale Wertschöpfung, für die Kultur und so weiter in der Region auch darstellt, schaut man natürlich ganz anders auf diese Probleme oder auf diese Herausforderungen. Und Politik muss, und eben auch so sehe ich auch unsere Aufgabe im Ministerium, muss hier natürlich vermitteln, muss das zusammenbringen und die besten Möglichkeiten und Lösungen erarbeiten, um wirklich maßgeschneiderte Antworten zu finden. Und das ist bei komplexen Fragen eben leider nicht so einfach, wie man sich das manchmal wünschen würde. Hm. All das dauert Zeit, all das kann frustrierend sein. Aber auf der anderen Seite denke ich immer, es ist, wenn der wirklich der Wille besteht, es ist auch kein Hexenwerk. Und es ist möglich und wir müssen uns dieser Aufgabe immer wieder neu stellen. Wir dürfen auch den langen Atem nicht verlieren. Das tun wir hier nicht, sondern wir haben hier diesen langen Atem. Wir arbeiten sehr, sehr konkret an Lösungen. Ich freue mich immer wieder sehr über all das, was uns gelingt. Es könnte natürlich, man würde sich immer freuen, wenn es noch mehr wäre, aber ich denke, wir sind in vielen Dingen auch auf dem richtigen Pfad. Hm.
Du hast eben schon gesagt, du bist ja auch eine Privatperson und da kann es vielleicht eine Diskrepanz geben zwischen dem, was Sebastian Unger sich jetzt gerade wünschen würde und dem, was der Meeresschutzbeauftragte der Bundesregierung gerade repräsentativ zu vertreten hat. Gibt es da innere Konflikte und auch Grenzen, wo du sagst, boah, ey, da kommen wir so langsam an einen Punkt, wo ein Teil in mir aufschreit und sagt, oh Gott, dafür stehe ich jetzt?
Das kann im Einzelfall immer natürlich wieder vorkommen, aber da geht es mir wie wahrscheinlich jedem Menschen, der sich für Dinge einsetzt oder engagiert, das Thema Meeresschutz ist eben so vielgestaltig. Das wird natürlich nicht nur aus dem Bundesumweltministerium betrieben, sondern wir müssen uns mit dem Verkehrsministerium, mit dem Landwirtschaftsministerium, mit dem Bundeswirtschaftsministerium, all diesen Ministerien ja ins Benehmen setzen. Wir müssen da an gemeinsamen, dann auch vermittelbaren Lösungen arbeiten. Es gibt dann immer wieder Zielkonflikte, wo man sagt, also ein gutes Beispiel ist das Thema Ausbau Offshore-Windenergie. Wir brauchen die Energiewende in Deutschland unbedingt, um eine emissionsfreie Gesellschaft aufzubauen, um wirklich unser Energiesystem zu dekarbonisieren. Und das ist wiederum eine Grundvoraussetzung, darüber sprachen wir, für den Meeresschutz. Gleichzeitig haben wir mit dem Ausbau der Offshore-Windenergie riesen Herausforderungen für den Meeresschutz. Es wird große Effekte haben, die wir bisher noch kaum absehen können. Wir sehen natürlich schon jetzt auch Auswirkungen auf Meeressäuger, zum Beispiel durch Lärm, Entwicklung beim Bau von Offshore-Windkraftanlagen. Es gibt auch Auswirkungen auf Zugvögel und so weiter. Damit müssen wir in der bestmöglichen Art und Weise umgehen. Die Antwort kann nicht sein, wir bauen keine Offshore-Windenergie aus. Das wäre auch wirklich für den Meeresschutz fatal. Aber wir müssen das auf eine Art und Weise tun, dass es naturverträglich geschieht. Und da müssen wir als technologisch führendes Land wie Deutschland auch zeigen, wie das gehen kann, um da auch Vorbildfunktion für andere zu haben.
Und das ist so ein Moment, wo du innerlich gespalten bist?
Da ist man natürlich innerlich gespalten, wenn man auch sieht, dass es Auswirkungen auf die Meeresumwelt hat. Und die Frage ist, welche Auswirkungen hat das? Welche Risiken gehen damit einher? Das sind Fragen, wo man sich immer wieder hinterfragen muss, ist das richtig? Und am Ende werden Kompromisse ausgehandelt, die man dann aber auch vertreten muss. Und dafür bin ich ja Meeresbeauftragter. Ich bin Vertreter der Bundesregierung und eben nicht Privatperson, wenn ich über diese Themen spreche.
Du hast vorhin mal gesagt, dass es bei Meeresschutz einen sehr breiten Konsens gibt in der Gesellschaft. Das ist was irgendwie für fast alle Stakeholder, für alle Interessengruppen irgendwie wichtig ist. Da gibt es gar nicht so viel Diskussion. Wer sind die Leute, mit denen du aneckst, wo du sagst, oh, die schon wieder, das wird jetzt nicht einfach?
Ich muss sagen, ich habe eigentlich keine Personengruppe, mit der ich grundsätzlich anecke. Das gibt es wirklich in allen. Bei den Meeresschützern gibt es Leute, wo ich denke, oh Mann. Und das gibt es bei anderen Berufsgruppen, gibt es das ganz genauso. Und ich habe auch wirklich beste Kontakte und wirklich auch gute Beziehungen zu Menschen, wo man sagen würde, die stehen eigentlich inhaltlich nicht unbedingt für den Meeresschutz. Ne, das ist ganz, ganz interessant. Ich finde, häufig merkt man das ist auch toll beim Meeresthema, dass eine Begeisterung irgendwie für die Meere trägt und irgendwo verbindet, auch wenn man sich vielleicht bei Inhalten auch behaken kann, auch mal robust behaken kann. Aber für mich ist es ganz wichtig, dass man sich dahinter ja auch immer wieder in die Augen schauen kann und sagen, das eine ist das professionelle, berufliche und das andere ist das menschliche.
Man könnte sich natürlich fragen, ist man zu konform, wenn es überhaupt keinen Ärger gibt? Ich will dir das jetzt in den Mund legen.
Nee, es gibt ja Ärger und den muss es auch geben. Ne?
Und mit wem?
Ja, das gibt es innerhalb der, wir haben auch sehr robuste Diskussionen innerhalb der Bundesregierung über verschiedene Themen, aber ich finde das eben auch wichtig.
Und mit wem, über wen ärgerst du dich dann?
Ja, ich finde das eben auch sehr wichtig, dass das dann auch hinter verschlossener Tür bleibt. Okay. Das gehört eben auch zu einem Teil der so von vertrauensvoller Zusammenarbeit, dass man dann auch gemeinsam auch Kompromisse dann auch durchhält und auch durchzieht und vertritt.
Das respektiere ich total und ich glaube, es ist umso respektabler, wenn man sich anschaut, was in den letzten Wochen so passiert ist und dass dieser Grundsatz von vielen nicht eingehalten wurde. Da will ich dich jetzt nicht motivieren, es ihnen gleich zu tun.
Und danke.
Wenn wir jetzt gerade von dem Ampel aus sprechen, das ist natürlich total spannend. Viele beobachten das von außen. Du gehörst ja zur Regierung dazu. Da frage ich mich, wie betrifft dich denn die aktuelle Situation jetzt so ganz persönlich? Also was bedeutet das für Sebastian Unger, dass die Ampel geplatzt ist?
Also für mich persönlich bedeutet das natürlich erstmal, dass vieles bei der Arbeit, wo wir, ich erwähnte es schon, noch uns wirklich konkrete Beschlüsse erhofft hatten, dass es noch durchs Kabinett geht, durch den Bundestag, bestimmte Gesetzesänderungen, die auch schon zum Teil weit vorangeschritten sind, dass wir das so nicht in dieser Legislatur mehr durchbekommen. Das ärgert einen natürlich. Ne? Wir hätten gerne in dieser Legislatur noch die Gesetze zur Ratifizierung dieses Hochseeschutzabkommens durchgezogen. Das ist verdammt ärgerlich. Das werden wir nicht mehr durchs Parlament kriegen. Das wurmt mich auch persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da ganz viel auch Herzblut von mir drin steckt. Was so meine Position angeht, da als Unterabteilungsleiter, wie dieser schöne Titel heißt, also diesem quasi Leitung dieser Meereseinheit im Umweltministerium, das ist völlig unpolitisch. Ich bin also Bediensteter in der öffentlichen Verwaltung, da ändert sich nichts. Und als Meeresbeauftragter, klar, da bin ich vom Kabinett eingesetzt worden. Das ist nicht nur auf diese Legislatur begrenzt, aber das wird man natürlich sehen, wie wir eine zukünftige Regierung zum Thema Meeresschutz steht. Ich hoffe auf jeden Fall sehr, dass es auch in Zukunft einen Meeresbeauftragten gibt, da wir wirklich zwischen den einzelnen Sektoren zusammenarbeiten müssen. Hier braucht es viel Koordinierung, viel Zusammenführen, was eben mit dieser Aufgabe verbunden ist.
Wir kommen jetzt in die letzte Kategorie.
Ebbe oder Flut?
Kurze Entweder-Oder-Fragen oder Halbsätze und du darfst beantworten, was dir dazu als erstes einfällt. Sturm oder Flaute?
Sturm.
Nord- oder Ostsee?
Oh, da kann ich mich echt nicht entscheiden. Ich liebe sie beide.
Hallig oder Berlin?
Hallig.
Der größte Irrtum über meine Position als Meeresbeauftragter ist, dass
man auf irgendwelche Hebel der Macht drücken kann und dann passiert sofort was.
Wie stark ist dein Gefühl von Wirksamkeit in dieser Position?
Das Gefühl ist durchaus vorhanden.
Mein größter Erfolg ist, dass
ich hier ein wirklich super Team mit aufgebaut habe und ich glaube, das Thema Meeresschutz hier wirklich auch gemeinsam mit den Kollegen vorangebracht habe.
Wenn du heute ein Gesetz festlegen könntest, das geht auf jeden Fall durch und wird in Kraft treten, welches wäre das?
Das ist halt so viel, das ist halt diese fiese Frage, was ist das Wichtigste, ne? Okay, ein wirklich effektives Klimaregime, mit dem wir die Emissionen auf null runterfahren können.
Okay. Für die Meere macht mir Hoffnung, dass
so viele wirklich Akteure an so vielen Orten richtig gute Sachen machen und gemeinsam voranbringen.
Irgendwann wird der Tag kommen, da wirst du als Meeresbeauftragter abgelöst. Und stellen wir uns mal vor, es erscheint dann ein großer Artikel über dein Wirken in dieser Position als Meeresschutzbeauftragter oder Meeresbeauftragter. Was würdest du da dann gerne über deine Zeit lesen und über dein Wirken?
Ja, dass wir hier wirklich gemeinsam es hinbekommen haben, weltweit ein gutes System von Meeresschutzgebieten einzurichten, wo die Natur sich entwickeln kann, erholen kann und dazu führt, dass wir intakte, stabile Ozeane haben.
Sehr schön. Das ist auch etwas, was mich sehr, sehr glücklich machen würde, wenn das dann da drin steht. Ich drück dir da die Daumen, dass ihr das ganz, ganz wirkungsvoll
das kriegen wir,
in den nächsten Jahren hinbekommt.
Wenn nur gemeinsam hin.
Ja. Ja, und vielen lieben Dank für die Zeit, die du dir heute genommen hast für dieses Interview. Vielen Dank für die Energie, die du in den letzten Jahren da reingesteckt hast und die du hoffentlich auch genauso weiter in den nächsten Jahren reinstecken kannst. Dass viele der Projekte, in die ihr viel Arbeit reingesteckt habt, die jetzt durch den Bruch der Koalition nicht zu einem Abschluss gekommen sind, nicht für die Papiertonne waren, sondern dass ihr da möglichst schnell auch mit einer neuen Regierung produktiv dran weiterarbeiten könnt und weiterkommt. Und einfach von Herzen vielen lieben Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Das war Sebastian Unger und ein Gespräch, was von den sonstigen Helden der Meere-Gesprächen natürlich ein wenig abweicht. Denn ich habe nicht mit einer Privatperson über ihre Abenteuer am, im oder rund um den Ozean gesprochen, sondern mit jemandem, der eine politische Rolle vertritt. Und ich habe mir natürlich gewünscht, in diesem Gespräch nicht nur die klassischen Antworten zu bekommen, die man von Politikern und Politikerinnen gewohnt ist, wo ganz viel um den heißen Brei drum geredet wird, aber die Fragen nicht so wirklich beantwortet werden. Und mich hat natürlich total interessiert, was denkt denn eigentlich Sebastian Unger? Und nicht nur, was denkt unser Meeresschutzbeauftragte? Und ich glaube, das ist mir nicht ganz leicht gefallen, an diesen Punkt zu kommen, aber am Ende hatte ich dann doch schon das Gefühl, ein ganz gutes Gefühl für Sebastian zu bekommen und dafür, wo er so steht und an welchen Punkten er auch unzufrieden ist und noch riesen Handlungsbedarf sieht. Was mir in diesem Gespräch aber auch wieder aufgefallen ist, wie kleinteilig der tatsächliche Meeres- und Umweltschutz eigentlich ist, dass es so viele Verhandlungen gibt, so viele kleine Schritte, von denen man häufig gar nicht wirklich was mitbekommt. Und das ist eigentlich auch eine positive Botschaft, die ich aus diesem Gespräch mitnehme, wie viele gute Dinge passieren, die sich gar nicht so sehr aufdrängen, sondern die als kleine Schritte bei einem riesengroßen Marathon aber eben doch ein wichtiger Teil sind, um irgendwann am Ziel anzukommen. Was mir allerdings alarmierend aufgefallen ist, ist genau das, was Sebastian mit diesem Rollback angesprochen hatte. Dass die Themen der Nachhaltigkeit schon mal wichtiger waren und im Moment, zumindest in der Wahrnehmung der Bevölkerung, nicht mehr ganz so präsent sind und nicht mehr ganz so wichtig sind. Und jetzt steht eine neue Wahl an. Und ich glaube, da ist es ganz entscheidend, sich darauf nochmal zu besinnen, dass diese großen Themen, die uns in den nächsten Jahren, aber alle Menschen, die nach uns kommen, so dermaßen betreffen, wie der Naturschutz und der Klimaschutz, dass man da vielleicht drauf schaut, welche Parteien haben denn dort eine ernstzunehmende Politik anzubieten und das bei der Wahl zu beachten, vielleicht sogar mit einem besonderen Schwerpunkt. Falls ihr Lust habt, eine weitere Folge zum Naturschutz zu hören, dann empfehle ich euch die Folge Nummer 63 mit Heike Vesper. Die hatte ich vorhin schon angesprochen, da noch fälschlicherweise als die Leiterin vom WWF in Deutschland. Und in Wirklichkeit ist sie die Leiterin des Meeresschutzes beim WWF in Deutschland. Und sie hat ein Buch geschrieben, Wenn wir die Meere retten, retten wir die Welt. So heißt auch die Podcast-Folge. Und genau das ist auch der Konsens des Gesprächs. Hat viel Spaß gemacht mit ihr. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bin ich mir sicher, die Folge mit Heike wird euch auch gut gefallen. So. Und bevor wir jetzt ganz am Ende ankommen, habe ich noch eine Flaschenpost bekommen. Und zwar von Anja.
Flaschenpost.
Hallo Christian und hallo auch an alle Helden der Meere-Hörerinnen da draußen. Da ich den Podcast schon so lange höre und er mir so viel gibt, wollte ich jetzt auch mal was zurückgeben. Ich habe diesen Sommer an einer von Lukas und Lennys Expeditionen an die Piscaya teilgenommen. Das hätte ich niemals gemacht, hätte es diesen Podcast nicht gegeben. Ich habe den irgendwann mal entdeckt, weil ich mehr über das Meer, die Ozeane erfahren wollte. Und ich fand das Interviewformat total toll. Ich fand toll, welche Gäste dort waren, habe einfach mal reingehört. Und habe dann im Laufe der Folgen wirklich auch, ja, also es fühlt sich jetzt schon an, als würde ich sehr viele Leute kennen, die ich ja noch gar nicht kenne persönlich, aber ich höre die Stimmen so oft, alle zwei Wochen freue ich mich schon drauf. Ich habe jetzt auch einige der Leute kennengelernt, Lukas und Lenny eben, Leute, die auch im Hintergrund vom Ocean Collective tätig sind, über die ja auch dann immer wieder mal gesprochen wird im Podcast. Und das ist so alle zwei Wochen ein Ritus für mich geworden, diesen Podcast zu hören. Es gibt mir wahnsinnig viel. Ich mag es auch immer gerne zu hören, wie viele Menschen zusammenkommen unter dem Thema Ozeane, wie viele Leute sich dafür begeistern. Das fand ich damals, ich sag schon damals, es ist so viel passiert seitdem. Als ich im Sommer in der Piscaya war, was ich wirklich sehr spannend fand, war, dass man mit TaucherInnen, die wir dort alle zusammen waren, ja, innerhalb kürzester Zeit wirklich eine tiefe Verbindung aufbaut. Auch das hat der Podcast geschafft, sonst hätten wir uns ja nie kennengelernt. Zwei der Freunde, die ich dort gewonnen habe, waren jetzt vor kurzem auch bei mir zu Gast. Der eine aus Hamburg. Ich wohne in der Nähe von Nürnberg, also schon auch eine Strecke, ist hier extra hergefahren, um mich zu besuchen. Einer meiner beiden Tauchbuddies. Also wirklich Wahnsinn. Das ist einfach unglaublich, was der Podcast auch über diese einzelnen Folgen hinaus leistet. Bei mir hat sich sogar beruflich einiges getan. Ich habe schon länger mit der Idee, ja, so ein bisschen gekämpft, mich selbstständig zu machen, Freelancerin zu werden für Kommunikationsberatung als Journalistin und Texterin und hatte irgendwie noch nicht so die zündende Idee, in welche Richtung das geht. Ich hatte vorher schon bei einer großen NGO gearbeitet als Pressesprecherin Und habe dann auch über den Podcast und die Leute, die dort waren, wo die arbeiten, was die machen, über LinkedIn und so weiter, echt auch eine Community aufgebaut und jetzt festgestellt, ja, ich werde jetzt überwiegend NGO-Beratung anbieten, Kommunikationsberatung. Ich will als Journalistin tätig sein im Bereich Artenschutz. Ich will das vielleicht auch mit dem Freediving verbinden, was Lenny und Lukas uns im Sommer eben beigebracht haben. Also ich kann wirklich sagen, dass sich sehr, 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 sehr viel in meinem Leben durch diesen Podcast geändert hat. Ich bin Freitaucherin geworden. Ich liebe das. Ich liebe auch alles, was dazugehört. Ich liebe das, die Atemübungen. Ich liebe das Fitnesstraining herumherum. Mein berufliches Leben hat sich so ein bisschen neu sortiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass ein Podcast sowas leisten kann. Aber es ist... Das bist du, Christian, es ist die Community dahinter und es sind die Leute, die durch den Ozean so sehr miteinander verbunden sind, dass da einfach über sehr, sehr viele Grenzen hinweg eine Verbindung entsteht. Und ich hoffe, dass ich noch ganz, 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 ganz viele Leute kennenlerne, die den Podcast machen, die den Podcast hören, die Teil der Community sind. Und an der Stelle bleibt mir dann nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank dafür. Ich bin euch sehr, sehr dankbar und vor allem dir, Christian. Und ich freue mich auf alles, was da noch kommt.
Liebe Anja, auch ich freue mich auf all das, was noch kommen wird. Und vor allem freut es mich, dass solche tollen Dinge durch diesen Podcast passieren. Herzlichen Glückwunsch zu deinem mutigen Schritt, dich da selbstständig zu machen. Und auch da können wir natürlich sehr gespannt sein, was noch kommt. Ich hoffe, diese Folge hat dir viel Freude bereitet, dich inspiriert und begeistert. Denn das ist genau das, was ich mit diesem Podcast tun möchte. Ich bin ja Moderator und Speaker, moderiere unter anderem diesen Podcast, aber auch alle möglichen Veranstaltungen, halte aber auch ganz viele Vorträge an Unternehmen, bei Veranstaltungen, aber auch viel an Schulen, wo ich genau das versuche, Menschen für die Meere zu begeistern. Mein Vortrag, der heißt ebenfalls Helden der Meere und mir geht es darum, anhand von Geschichten deutlich zu machen, dass jeder und jede von uns zu einem Helden der Meere werden kann. Und dass das gar nicht so schwer, wie viele denken, denn auch wenn dieser Weg zugegebenermaßen relativ lang ist, fängt er doch mit kleinen Schritten an. Und die kann natürlich jeder und jede von uns gehen. Warum erzähle ich das? Ich freue mich natürlich, als Speaker und als Moderator an verschiedensten Stellen auftreten zu können. Dementsprechend wollte ich das hier einfach mal anbringen und vielleicht ist das ja genau etwas für euer Unternehmen, für die Schule eurer Kinder oder ähnliches. Und wenn sich das spannend anhört, dann nicht zögern, sondern mich gerne kontaktieren. Dann kann man mal absprechen, was genau ihr vorhabt, wie ich dazu beitragen kann. Und dann freue ich mich natürlich, vorbeizukommen und euer Event mitzugestalten. Und mit dieser Idee verabschiede ich mich. Wo wir uns auf jeden Fall wieder hören, ist in 14 Tagen bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.